Bei uns einfach mal nutzen, um über ökologische Aspekte der Imkerei zu sprechen, aber natürlich auch über tierethische Themen und als Aufhänger für das Ganze nehmen wir dafür Kritikpunkte, die auf veganen Plattformen geäußert wurden. Und Dr. Denoir wird diese Aussagen dann einfach mal aus der Imkersicht kommentieren.
Und außerdem auch vielleicht zum Auftakt erst einmal, welche Arten von Imkerei sollte man denn ihrer Meinung nach unterscheiden?
Einzelpersonen, die sich für Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit
in der Ernährung einsetzen.
Ganz kurz wenig zum Ablauf des Interviews. Haben, wo es
wir
in
wollen diese
Zeit
Gelegenheit einfach
so
mal nutzen, um über
Motiv
ökologische
kommt,
Aspekte der Imkerei
retten.
Zu sprechen,
diese
aber natürlich auch über tierethische Themen und als Aufhänger für das Ganze nehmen wir dafür
wird,
Kritikpunkte,
da
die auf veganen Plattformen geäußert wurden. Und Dr.
Denoir
wird diese Aussagen dann einfach mal aus der Imkersicht kommentieren. Vielleicht zum Auftakt erst
Völker
einmal,
haben,
welche Arten von Imkerei sollte man denn Ihrer Meinung nach unterscheiden?
Honig nehmen.
Zum einen
die
Bienenhalter, die
ganz wenig Bienenvölker haben, wo es in neuerer Zeit auch so
das
Motiv kommt,
so
dass die Bienen
retten.
Nebenerwerb
diese Bienenhaltungen sind zum Teil problematisch,
weil manchmal auch bedacht wird,
was man da für Tiere in seine Obhut nimmt.
Oder
dann gibt es die klassischen Hobbyimker, die
allerdings in sehr
geringer
Zahl
in Deutschland
vorhanden
sind.
Wir haben
hier 20 Völker
haben. Die
als
Nebenprodukt
mehr,
gern auch etwas vom Honig nehmen
mit
und
mehr
die
als 100 Völkern
profitiert davon.
Jetzt
und,
haben Sie schon gesagt, hier in Ulm und Umgebung haben wir es eigentlich gar nicht mehr.
Völkern
wissen Sie die Verteilung in Deutschland oder auch
so,
EU, nicht EU,
Nebenerwerb
bei diesen Arten
gilt,
der Imkerei?
Also die Deutschen sind typische Hobbyimker.
Wir haben eine Durchschnittsvölkerzahl von etwa 6 bis 7 Völker
oder
pro Imker, die Berufsimker mit eingerechnet.
Und dann
die
Berufsimker
allein,
die allerdings
sind in
der
Größenordnung von 100 bis 200
hier in Deutschland.
Einige sind eigentlich Berufsimker, die mit weniger Völkern, aber dann durch kurze
mehr
Vorträge
als 100 Völkern
Geld drauf verdienen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, hier in Ulm und Umgebung haben wir das eigentlich gar nicht mehr. Wissen Sie die Verteilung in Deutschland oder auch EU, nicht
gut,
EU? Dann wissen wir jetzt schon mal ein bisschen, worüber wir reden.
Also die Deutschen
und gehen dann gleich
sind
in die erste Thematik, die Ökologie. Und da werde ich jetzt also ein paar kritische Thesen aus der veganen Community einfach nennen. Und wie gesagt, das wird dann kommentiert.
100 bis 200
also die erste
in Deutschland.
These.
Einige
Imker spielen sich als Naturschützer auf,
mit
aber eigentlich
Völkern,
schaden sie
aber
den natürlichen Bienen, denn die Honigbienen stehen in Nahrungskonkurrenz zu Wildbienen und wirken sich negativ auf deren Bestände aus.
Ja, da gibt es relativ eindeutige Untersuchungen.
Gut, dann wissen wir jetzt schon mal ein bisschen, worüber wir reden und gehen dann gleich in die erste
brauchen natürlich
Thematik,
auch Nektar
die Ökologie.
Für ihre Energie.
Und da werde ich jetzt also ein paar kritische Thesen aus der veganen Community einfach nennen. Und wie gesagt, das wird dann kommentiert. Also die erste These.
Honigbienen auch
Imker spielen sich als Naturschützer
auf,
aber eigentlich schaden sie den natürlichen Bienen, denn die Honigbienen stehen in Nahrungskonkurrenz zu Wildbienen und wirken sich negativ auf deren Bestände aus.
Ja, da gibt es relativ eindeutige
sind.
Untersuchungen.
Wir sehen die
Wildbienen sammeln vor allem Pollen.
Wildbienen
brauchen natürlich auch Nektar für ihre eigene Energie,
aber
zur Aufzucht ihrer Jungen wird vor allem
also
zu 95% Pollen gesammelt, der höchstens verklebt wird mit
dann
Nektar.
Die zweite These.
Natürlich
Wildbienen
sammeln
Honigbienen sind
auch
effektiver
Pollen.
Beim
wir
Bestäuben
Imker
als Honigbienen.
Haben oft auch
es
Wildbienen
ginge auch gut ohne
Hotels
Honigbienen.
Oder Wildbienen.
Für den Naturmarkt
es gelten
auf unseren
sicher nicht
Ständen
für landwirtschaftliche
Blühprodukte
wie
wenn
Obst,
keine Honigbienen in
das
der Nähe sind.
Im Frühjahr in großen Mengen
wir sehen die
Wildbienen
überwintern
auch
als
Indikator
als
für eine Umwelt, die
einige
in
auch als
und wenn die Honigbienen sich
in
der
Umwelt
sind
im
Frühjahr
lang
nicht so
individuenstark
wie ein
Bienenvolk
als
Bienen,
dann geht es
meistens überwintert.
In anderen
also frühe
dann
Kulturen,
die zweite These.
Raps,
Wildbienen sind effektiver
Obst,
beim Bestäuben als
also
Honigbienen.
Apfel, Birne,
es ginge auch gut ohne Honigbienen.
Gibt,
für
den Natur mag das
gelten.
Auch
es gilt
für
sicher nicht für
landwirtschaftliche
Blühprodukte.
Dann die dritte
Obst,
These. Gezüchtete Honigbienen sind anfälliger für Krankheiten und verbreiten diese also auch
meistens,
zum Schaden der Wildbienen.
Einige auch als
es gibt ganz wenig Untersuchungen,
ob Honigbienen und Wildbienen überhaupt die gleichen Krankheiten haben.
Wir wissen vom
also frühe
schlimmsten
Kulturen,
Parasiten
der
Honigbiene, der
Varroamilbe,
dass
sie
nicht auf
Wildbienen
geht,
also
geht auch
Apfel,
nicht auf
Birne,
Hummeln,
auch
nicht
auf
und
was
Wespen.
Es gibt.
Sie ist
speziell
nur
vermehrungsfähig
in
den
Brutzellen
einer staatenbildenden
Honigbiene.
Dann die dritte These. Gezüchtete Honigbienen sind anfälliger für
von
Krankheiten
daher kann diese Milbe,
und verbreiten diese,
seit
also
etwa 30
auch
Jahren
zum Schaden der Wildbienen.
Schon nicht auf die Wildbienen
es gibt
werden.
Ganz wenig
man weiß von einigen
Untersuchungen,
Viren,
ob Honigbienen und
innerhalb
Wildbienen
des überhaupt
die gleichen
Krankheiten haben.
Wir wissen vom
mir ist nicht bekannt, dass es Untersuchungen gibt,
Parasiten der Honigbiene oder
Varroamilbe, dass sie nicht
Krankheiten
auf
in großer Maß
nicht
auf Hummeln
auch
übertragen.
Wespen,
sie ist
wahrscheinlich
nur
vermehrungsfähig
so, dass
in den
die Honigbienen würde sich der Imker
bilden,
bei uns
Honigbiene,
nicht drum kümmern, wegen dieser Varroamilbe in der Natur wenig Überlebenschancen.
Von daher kann diese Milbe, die es seit etwa 30 Jahren in Deutschland gibt, schon nicht auf die Wildbienen übertragen werden. Man weiß von einigen Viren, die innerhalb des Volkes sich vermehren. Mir ist nicht bekannt, dass es Untersuchungen gibt, die Honigbienen Krankheiten in großer Maß auf Wildbienen übertragen. Es ist wahrscheinlich sogar eher so, dass die Honigbienen, würde sich der Imker bei uns nicht drum kümmern, wegen dieser Varroamilbe in der Natur wenig Überlebenschancen hätten.
Da sind wir nochmal kurz beim Vorher oder bei dem ersten Punkt. Wenn die Honigbiene nicht überleben würde durch den Eingriff der Imker, dann würde nach Ihrer Aussage die Bestäubung der landwirtschaftlichen Kulturen aber nicht mehr funktionieren. Insofern also würden Sie sagen, diese drei Thesen zur Honigbiene, die schlecht ist für die Wildbiene, da würden Sie ein klares Nein dagegen halten?
Da würde ich ein klares Nein dagegen halten, mit einer kleinen Ausnahme. Kulturen, die erst sehr spät blühen, wie die Himbeere zum Beispiel, oder Kulturen, die nicht in größeren Mengen auf einer Fläche angebaut werden, die werden von der Natur, von verschiedensten Tieren, können auch kleine Käfer sein, je nach spezieller Blüte wahrscheinlich auch bestäubt werden.
Dann gehen wir über zu dem nächsten Themenblock, Tierethik. Das ist sicherlich ein Themenblock, der in der veganen Community für besonders viel Unmut auch sorgt. Und auch da haben wir also wieder einige Thesen zusammengestellt, die wir wieder kommentieren werden. Die erste These aus dem Bereich Tierethik. Bienenhaltung ist unnatürlich und als Beispiele werden genannt, dass Honigbienen in Magazinen gehalten werden, statt zum Beispiel in einem hohlen Baumstamm zu leben oder dass das Schwärmen unterbunden wird, also die natürliche Art der Fortpflanzung der Bienen oder aber es wird gesagt, Bienenhaltung sei Massentierhaltung und es ist auch die Rede von Genmanipulation immer wieder. Was sagen Sie zu diesem Punkt, Bienenhaltung ist unnatürlich?
Fangen wir mal bei den Genmanipulationen an. Da sind wir mit anderen immer dabei, wenn es darum geht, auch in der grünen Gentechnik zu protestieren. Und wir sehen etwas mit Sorge die Zukunft der nächsten 20 Jahre, weil inzwischen in diesem Bereich auch in der Tierhaltung sich einiges tut. Wir wenden uns auf alle Fälle dagegen, dass Patentierungen stattfinden im Bereich von Tieren, natürliche Gene und überhaupt die Natur darf unserer Meinung nach nicht patentiert werden. Zu den anderen Themen ließe sich sehr, sehr viel sagen. Es gibt diese Überlegungen, dass die Honigbienenhaltung tierethisch ein Problem darstellt, vor allem seitdem Filme aus der Bienenhaltung in Amerika aufgetaucht sind. Der Kinofilm More Than Honey war so ein Auslöser, in dem tatsächlich auch für uns Hobbyimker erschütterte Szenen zu sehen sind, die haben mit der Realität bei uns in den meisten Imkereien eigentlich gar nichts zu tun. Die Massentierhaltung würden wir höchstens auf die große Anzahl von Bienenvölkern in einem Gebiet beziehen. Die Biene selber ist ja ein Massenhaltungstier, das nur sich dann wohlfühlt, wenn es zu mehreren Tausenden vorhanden ist, auch aus dem Grund, dass ansonsten die Wärme, die die Königin benötigt, gar nicht hergestellt werden kann.
Der nächste Punkt geht ein Stück weit auch in diese Richtung. Es wird immer wieder kritisiert, dass Bienenköniginnen die Flügel ausgerissen oder abgeschnitten würden, um eben das Schwärmen zu unterbinden. Was sagen Sie dazu?
Habe ich noch nie gemacht. Habe ich noch keine Umfrage gemacht unter den Ulmer Imkern. Ich denke, von den 340 Imkern, die wir sind, machen es vielleicht 2 oder 3. Mehr nicht. Es ist auch nicht effektiv. Die Königin verlässt den Stock trotzdem, landet in der Wiese, kann nicht fliegen. Wenn der Imker nicht dabei ist und wir sind viele berufstätig,
bringt es dem Volk nichts, denn die Königin haben wir trotzdem verloren.
Dann die dritte These. Verkürzte Lebenserwartung von Bienenköniginnen. Gemeint ist hiermit, dass Bienenköniginnen ausgetauscht werden nach nur einem Bruchteil ihrer natürlichen Lebenserwartung. Was sagen Sie dazu?
Ja, im Gegensatz zu Arbeiterinnen, die dann sterben, wenn sie 200 Kilometer geflogen sind, deswegen leben die im Winter länger als die im Sommer, hat eine Königin eine potenzielle Lebensdauer von 4 Jahren. Wir haben deswegen auch 5 verschiedene Farben, um die Königinnen zu zeichnen, weil wir aus Erfahrung wissen, dass keine Königin das 6. Jahr dann noch erlebt, wo die gleiche Farbe wäre. Ich selber bin immer stolz, wenn meine Königinnen sehr alt werden. Gerade 2 Meter von uns entfernt jetzt liegt ein Volk, dessen Königin eine grüne Farbe hat. Und die grüne Farbe ist von 2014. Das heißt, sie geht jetzt in ihr 5. Jahr. Ich bin mir sicher, sie wird auch in der Natur das nicht überleben, denn das war das erste Volk, das jetzt vor einer Woche schon sich eine Prinzessin selber gezogen hat. Das heißt, dieses Volk würde schwärmen, der Imker würde es verlieren. In diesem Fall haben wir den Schwarm vorweggenommen und aus diesem Volk ein Jungvolk gebildet mit dieser Weißelzelle und geben so der Königin Gelegenheit, noch mehrere Prinzessinnen zu erzeugen. Und in meinen Augen ist es nicht nötig, Königinnen auszutauschen. Habe ich in meiner gesamten Imkerei noch nie.
Kommen wir zum 4. Punkt. Und zwar wird hier davon gesprochen, dass die künstliche Befruchtung den Königinnen, den Bienenköniginnen, großes Leid zufügt. Was sagen Sie dazu? Gibt es diese künstlichen Befruchtungen massenhaft?
Also diese künstlichen Befruchtungen machen zum Beispiel in Baden-Württemberg 4 sogenannte Stationen, die sich der Selektion und speziellen Zucht von Honigbienen widmen, die sanftmütig sind, die einen guten Honigertrag haben und die, wenn es geht, auch resistent sind gegen Krankheiten durch eine Auslese, die dann der Imker macht, indem er von Drohnenvölkern, die sehr gesund sind, eine gezielte Anpaarung macht. Die Hochzeit der Königin findet ja normalerweise in der Luft statt, wird von mehreren Drohnen besamt und durch das gezielte Besamen der Königin mit den Spermien eines Drohns wird diese Genetik gezielter vererbt. Insgesamt betrifft es weniger als eine Königin von 100.000. Aber wir profitieren davon, dass wir von diesen Königinnen, wenn das Volk tatsächlich sich sehr sanftmütig und gut entwickelt, dann natürlich verstärkt junge Königinnen nachziehen.
Dann die 5. These. Beim Entnehmen der Waben sterben viele Tiere oder werden verletzt.
Man muss sich vorstellen, dass ein Bienenvolk zum Beispiel im Februar etwa 8.000 Bienen hat. Die Königin fängt dann an, etwa bis zu 2.000 Eier pro Tag zu legen. Alle Bienen, die den Winter über gelebt haben, sterben dann natürlicherweise. Für einen Imker ist es ganz normal, tote Tiere zu sehen, im Gegensatz zu einem Haustierhalter, der ein Meerschweinchen hat. Inwiefern der Imker da noch zusätzlich tote Tiere erzeugt, lässt sich kaum zeigen. Das hat natürlich auch mit der Ruhe zu tun, die der Imker bei dem Behandeln seiner Bienenvölker zeigt. Ich bin mir sicher, dass die Anzahl der Bienen, die ich aus Versehen mal quetsche oder drücke, vielleicht jede Woche pro Volk höchstens 5 Stück sind. In der Zeit sind aber etwa 4.000 Bienen natürlich gestorben.
Gut, dann die nächste These, auch wieder in eine ähnliche Richtung. Bei der Honigernte wird Brut vernichtet, heißt es da.
Also das ist ein Märchen, das kann es gar nicht geben, denn wir schleudern Honigwaben nur, wenn sie nicht mal ein Ei enthalten. Das prüft der Imker sehr sorgfältig, denn sonst wären die Larven ja im geschleuderten Honig drin. Umbringen können wir sie gar nicht. Gifte sind in der Imkerei sowieso tabu. Wir wären ja auch froh, wenn sie in der Landwirtschaft tabu wären.
Es ist ja durchaus üblich in der Imkerei, dann nach der Honigernte Ersatznahrung für die Bienen bereitzustellen. Und in Bezug auf diese Ersatznahrung heißt es immer mal wieder, dass sie schlecht für die Bienen sei, zum Beispiel, weil nicht genügend Nährstoffe drin wären, wichtige Komponenten auch für das Immunsystem fehlen würden, sodass die Bienen also anfälliger für Krankheiten oder auch Pestizide würden. Was sagen Sie dazu?
Wir füttern in der Regel mit normalem Lebensmittelzucker, in der Bio-Imkerei auch mit biozertifiziertem Zucker. Dieser Zucker dient nur zur Energielieferung, damit die Bienen im Winter die Wärme für ihr Volk machen können. Die Bienen sammeln ja weiterhin und den Blütenstaub, den Pollen, den sie sammeln, den verwenden sie als Eiweißquelle zur Nahrung für ihre Jungen. Das heißt, der Nektar der Blüten, aus dem der Honig wird, besteht auch nur größtenteils aus Zucker. Wir versuchen, möglichst reinen Zucker zu verwenden, denn wenn wir mit etwas füttern würden, was andere Stoffe enthält, würde das die Verdauung der Biene massiv stören. Das überlassen wir der Natur, dass die Bienen sich das holen, was sie brauchen. Natürlich kann jeder Imker selber entscheiden, ob er so viel Honig drin lässt, dass man die Bienen nicht füttern muss.
Und ist da was dran, dass dann Nährstoffe fehlen oder gerade auch das Immunsystem geschwächt wird?
Nein, im Gegenteil. Es gibt eher in Deutschland, in Süddeutschland speziell, Untersuchungen, dass wenn man den letzten Honig, den die Bienen sammeln, das ist meistens der Waldhonig bei uns, in den Bienenvölkern lässt, dieser ist sehr ballaststreich, dann kommt es zu Verdauungsproblemen, vor allem bei kalten Wintern, die übrigens sehr gesund sind für Bienen. Aber diese Ballaststoffe, die belasten den Darm. Die Biene kann ja in der Jahreszeit nicht abkoten. Das heißt, es entwickeln sich dann übermäßig Darmbakterien, die auch schädlich sein können. Je reiner das Futter ist, und die Biene unterscheidet sehr gut zwischen dem, was in den Zellen mit Blütenstaub ablagert und in den Zellen mit Zucker, desto besser geht es den Bienen im Frühjahr.
Wir haben vorhin schon kurz über Züchtung gesprochen. Eine Aussage dazu, die wir auch gefunden haben, ist, durch Züchtung werden Bienen anfälliger für Krankheiten und Milbenbefall. Was Sie vorhin gesagt haben, klang eher ein bisschen in die entgegengesetzte Richtung, aber trotzdem nochmal ganz explizit diese These.
Also ein Zuchtziel in dem Bereich, wo man züchtet. Die meisten Imker haben Jungköniginnen, die in der Luft begattet werden von irgendwelchen Drohnen, die von Nachbarimkern kommen. Aber eines der Zuchtziele der letzten Jahre ist speziell, Völker zu selektieren, die mit dieser Varroamilbe besser zurechtkommen als andere. Also wir versuchen, die Bienen durch eine vom Imker gesteuerte, aber der Natur ja vielleicht etwas beschleunigte Selektion eher mit der Milbe gut umkommen zu lassen.
Nochmal eine sehr allgemeine Aussage, nämlich Imkerei verursacht Stress. Und da wurden die Transporte, also bei Wanderung, genannt, aber auch der Einsatz von Rauchpfeifen zur Besänftigung der Völker.
Ja gut, Transporte spielen jetzt bei uns in der Hobbyimkerei eher eine untergeordnete Rolle. Meine Bienenvölker bleiben das ganze Jahr am gleichen Standort stehen, wie auch die meisten Völker der Hobbyimker, außer man hat die Bienen in einem Gebiet, in dem leider mit der heutigen Landwirtschaft und Monokulturen ab Ende Juni nichts Mais, Getreide, die in großen Monokulturen angepflanzt werden, bieten den Bienen überhaupt keine Nahrung. Je vielfältiger die Landschaft ist, desto besser, desto eher kann man seine Bienen auch stehen lassen. Auch das wird in dem Film More Than Honey gezeigt, Bestäubung in der Mandelblüte, dann tausende Kilometer. Das findet bei uns nicht statt. Es gibt einige Imker, die einige Völker in Schwarzwald oder in die Pfalz stellen, wegen Waldhonig oder Kastanienhonig, der sehr beliebt ist. Für über 90% der Hobbyimker kommt es nicht in Frage. Natürlich bedeutet das Stress für die Bienen, den vermeiden wir. Was den Rauch angeht, verwenden wir den nur, wenn wir die Völker öffnen, weil wir den Bienen da damit einen Brand in ihrem Volk vortäuschen. Die Bienen saugen sich mit Honig voll und schon wenn der Imker den Deckel zumacht, ist das vergessen.
Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Imker beuten Bienen aus. Denn die Bienen produzieren den Honig ja für sich und nicht für den Menschen.
Wenn wir allen Honig, den die Bienen produzieren, im Volk drin lassen, bei guter
Umgebung, wo es viel gibt. Jetzt gerade im Moment blüht der Raps. Da kommen pro Tag bis zu 4 Kilo Nektar in den Bienenvolk rein. Dann ist das Bienenvolk etwa nach 2 Wochen voll. Und die Bienen haben keinen Platz mehr für ihre Brut. Der Imker kann natürlich die Wohnung vergrößern. Bienenhalter sind eigentlich nur dafür da, die Wohnung der Bienen herzurichten. Den Honig, den wir zum Beispiel Anfang Juni entnehmen, haben die Bienen bis Anfang Juli schon wieder ergänzt. Und dann kann der Imker selber entscheiden, wie er mit dieser Honigernte umgeht. Im Prinzip empfinden wir, wenn wir Honig entnehmen, das so als eine Art Mietzahlung der Bienen für die Bereitstellung ihrer Wohnung durch uns.
An der Stelle vielleicht nochmal kurz zurück zu dem Punkt, die Bienen leben in Magazinen statt in ausgehöhlten Baumstämmen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie bekommen da ja eine Wohnung gestellt, gibt es denn Wohnungen auch außerhalb? Sind die Bienen darauf angewiesen, dass sie ein Magazin sozusagen bekommen? Oder könnten sie genauso gut, wenn man sie denn ließe, außerhalb eine Wohnung finden?
Also es gibt zurzeit eine sehr umfangreiche Untersuchung in Deutschland, wo gezielt gesucht wird nach Bienenvölkern, die in Baumhöhlen wohnen. Und man hat die letzten Jahre kein Volk gefunden, das länger als 3 Jahre in so einer natürlichen Behausung überlebt hat, wegen dieser Varroamilbe. Der Imker kann natürlich die Bienenwohnung, die er zur Verfügung stellt, so naturnah wie möglich gestalten. Das kann ein ausgehöhlter Baumstamm sein. Es gibt auch Beuten, in denen nur Naturbau stattfindet. Top Bar Hive ist so ein Schlagwort. Man muss allerdings sagen, dass das Pflegen eines Bienenvolkes, der verantwortliche Umgang mit den Bienen, in diesen Behausungen wesentlich schwerer ist als in einer Bewohnung, bei der der Imker auch eine Chance hat, die Bienen auch mal anzuschauen und mal zu schauen, ob es ihnen gut geht. Und da ist es am besten, man hat die Waben in Rähmchen, die man einzeln aus den Wohnungen herausnehmen kann, um die Bienen zu sehen.
Gut, dann noch ein letzter Punkt in diesem Bereich Tierethik. Imker setzen Antibiotika ein, das schadet den Bienen, den Menschen durch Rückstände im Honig und natürlich auch der Umwelt im Allgemeinen.
In Deutschland sind Antibiotika in der Bienenhaltung verboten. Wir wissen, dass in anderen Ländern das nicht immer gilt. Deswegen sind wir natürlich auch dafür, dass da derjenige, der Honig kauft, auch schaut, wo sein Honig herkommt. Schon in Italien gibt es manchmal, wenn bestimmte Krankheiten auftauchen, die Möglichkeit, Antibiotika einzusetzen. Hier in Deutschland gibt es das nicht.
So, jetzt haben Sie sich sehr tapfer mit vielen Kritikpunkten hier auseinandergesetzt und ich finde auch sehr interessante Informationen hier beigesteuert für die Honigdebatte, möchte ich es mal nennen, innerhalb der Veggie-Community. Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob es jetzt sich um Hobby-Imkerei handelt oder um industrielle Imkerei. Insofern würde mich da jetzt interessieren, ist denn da die Verteilung bei dem Honig, der zum Beispiel in Deutschland verkauft wird, wo kommt der her?
Im Prinzip muss auf dem Etikett auch stehen, wo das Produkt herkommt. Das gilt eigentlich für alle Lebensmittel. Das gilt auch für den Honig. Honig wird normalerweise ja im Glas gekauft, das auch ein Etikett enthält. Wenn dran steht aus EU-Ländern, dann ist es schon für uns viel zu vage. So einen Honig empfehlen wir nicht. Es sollte eine regionale Bezeichnung draufstehen. Wenn der Honig zertifiziert ist, also ein Siegel enthält von einem der Verbände, die sich dann auch darum kümmern, wie der Imker seine Bienen hält, sei es Demeter, Bioland oder ein anderes Zeichen, dann können wir zumindest schon mal empfehlen, dass man zunächst mal diesen Honig nimmt. Natürlich geht da die Menge nicht mit. Die Deutschen sind Weltmeister im Honigkonsum. Jeder Deutsche isst im Jahr im Durchschnitt etwa 2,5 Kilo Honig. Das könnte man eventuell in Deutschland durch Bienen sammeln lassen. Es wäre auch wünschenswert, aber es werden etwa 70% des Honigs importiert und da muss man schon genau aufpassen, was dann gemacht wird.
Und noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn ich jetzt mir überlege, Honig zu kaufen und mir liegt was daran, dass es auf das Bienenwohl auch wirklich geachtet wird. Woher kann ich das wissen? Jetzt haben wir schon Zertifizierung angesprochen. Worauf muss ich da genau achten?
Gut, bevor man auf irgendwas achtet, ist mein erster Tipp, schauen Sie, wo in Ihrer Umgebung ein Imker sich befindet. Mit dem können Sie persönlich Kontakt aufnehmen, können Ihnen die ganzen Fragen auch selber stellen. Wenn Sie keinen finden, manchmal hängen Schilder an der Tür, dann gibt es Portale im Internet, wo man die Postleitzahl eingibt und dann erscheint der Imker in Ihrer Nähe, der auch zumindest eine größere Menge Bienen hat, sodass er das auch anbieten kann. Bei mir ist es so, bin ein Imker, der ungefähr 1000 Gläser pro Jahr hat. Bei mir gibt es keine Werbung, ich habe nur ein Schild an meiner Haustüre und spätestens Ende Februar, Anfang März ist der Honig weg und da kommt vor allem die Nachbarschaft und die können mir jederzeit Fragen stellen, die dürfen auch mit mir mal zu meinen Bienen gehen, da habe ich überhaupt kein Problem, aber ich weiß ganz genau, dass man da damit den Bedarf an Honig in Deutschland im Moment ganz sicher nicht decken kann, auch wenn die Imkerei gerade stark zunimmt, aber nicht die Anzahl der Bienenvölker.
Wunderbar, dann vielen Dank, Herr Dr. Denoir, für die ganzen Informationen und die vielen Antworten. Und dann entlassen wir Sie jetzt hiermit wieder zu Ihren Bienenvölkern. Vielen Dank.
Dankeschön.